Deutschlandfunk.
Ich war 14 und er 35. Kotz-Emoji. Heute hat er selber Kinder und ich frage mich, ob er es okay finden würde, wenn es sein Kind wäre.
Lauter solcher Kommentare, die gab es vor kurzem auf TikTok, Insta, alle so versehen mit einer Songzeile von Rapperin Ikki Mel aus Berlin. Da haben viele die Zeile interpretiert als Kommentar hin auf sexuelle Übergriffe von Älteren auf Jüngere. Heißt auf Englisch Grooming, wenn man jemanden auch in was rein manipuliert, in so einen Übergriff. Und ja, was, wenn uns das, was wir als junger Mensch erlebt haben, noch nach Jahren beschäftigt? Wie können wir damit umgehen? Das bespreche ich gleich mit einer darauf spezialisierten Psychologin. Und wenn euch das Thema aber zu nahe gehen sollte, schaut, ob ihr vielleicht eine andere Folge Eine Stunde lieber hören möchtet. Und Hilfsangebote findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar.
Was die genaue Definition von Grooming ist, hören wir gleich als erstes. Erstmal, wie ich auf die Idee zu dieser Folge gekommen bin. Als viele im Netz auf diese Zeile von Ikki Mel super emotional reagiert haben.
Schon wieder Storno, ich bin immer noch die gleiche. Nach 7 Wodka-Soda weiß ich nicht mehr, wie ich heiße. Aber du schon, du Hurensohn.
Ja, viele haben diese Zeile aus Who's That auf alte Erfahrungen aus der Jugend mit sexuellen Übergriffen bezogen und es gab dann lauter Kommentare unter TikTok-Videos und Insta-Reels dazu, zum Beispiel diese, ich habe ein paar einsprechen lassen.
Ich war 15 und er war 21. Ich wusste damals nicht, dass das problematisch war.
Ich 15, er 33, fand es damals sogar cool, heute schüttelt es mich.
Aus der Sicht einer 15-Jährigen war das damals immer was Cooles, aber heute denke ich mir so, Bruder, was?
Same, 16 und 22, geht null klar. Rückblickend schüttel ich mich.
13 und 19, als ich irgendwann in dem Alter war, konnte ich mich nur noch ekeln davor, dass jemand mit 19 ein 13-jähriges Kind überhaupt anguckt.
12 und 26 damals.
Ja, heftig. Wie können wir eben damit umgehen, wenn wir selbst sowas in der Kindheit, Jugend erlebt haben, wenn ein älterer Mensch sich an uns rangemacht hat? Sei es jetzt körperlich, Hand auf dem Knie, ne, zu enge Umarmung, vielleicht dann sexuelle Annäherung oder online mit Sprüchen, Flirtversuchen, Angraben, Aufforderungen, Nacktbilder oder sogar mehr zu schicken. Bandbreite ist ja richtig groß. Vielleicht gab es sogar eine Form von Beziehung dann zu dieser älteren Person, die wir rückblickend als eher doch sehr problematisch einschätzen, die uns vielleicht jetzt sogar noch belastet, sich auf unsere Liebesbeziehung heute, auf unsere Sexualität noch auswirkt. Und was wir da machen können, wie wir damit umgehen können, darüber spreche ich mit der Psychologin und Mediatorin Julia von Weiler. Vielleicht können wir nochmal verstehen, wie ja verbreitet Grooming überhaupt eigentlich ist, also dass Ältere auf Jüngere zugehen mit vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ist das die Definition sexueller vielleicht Absicht, eine Annäherung, einer Beziehung im Hinterkopf?
Grooming bedeutet tatsächlich die gezielte Manipulation hin zu sexualisierten Handlungen beziehungsweise sexualisierten Gewalthandlungen, ne? Weil es wir sprechen von Grooming im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, also eine deutlich ältere oder reifere Person nutzt die Machtverhältnisse aus, das bessere Verständnis vom Leben und so weiter, um eine junge Person in sexuelle Handlungen zu verwickeln. Das ist die gezielte Manipulation. Und im Moment, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das gelesen haben, habe ich zumindest in der Presse gelesen, von einer jetzt Mitte 30-jährigen Frau, die sich meldet und sagt, Konstantin Wecker, das ist ja so ein,
ja, den Fall habe ich auch,
großer Sänger, mhm, ne, genau, der sich ihr genähert hat, als sie 15 war und er 63. Und der war eben ein großer Musiker und sie war eine junge, beeindruckbare Jugendliche. Und was mich sehr beeindruckt an dieser Schilderung ist, dass sie, während sie darüber spricht, in Tränen ausbrechen muss, sobald es um die sexuellen Handlungen geht, weil die eben nicht wirklich einvernehmlich waren.
Ja, genau. Sie war, glaube ich, als Fan 15, als sie sich kennengelernt haben. Und es gab, das schilderte sie in der Süddeutschen Zeitung, auch Geschlechtsverkehr, als sie dann 16 war, ja, in Hotelzimmern. Und er war immer irgendwie alkoholisiert. Das ist das, was da in diesem Artikel beschrieben wird. Das habe ich auch mitbekommen und habe auch direkt daran denken müssen, dass das auch so ein Fall genau ist, wie ich es meinte, dass man vielleicht was in der Jugend erlebt hat, ist das ja was, was mit einem jungen Menschen was macht, was mit dem Körper was macht, was mit der Psyche. Mhm. Ich würde einfach vielleicht, bevor wir dahin kommen, was es macht, nochmal versuchen zu verstehen, was es für eine Größenordnung eigentlich ist. Also ist es, kann man sagen, Frau von Weiler, dass es mehr Möglichkeiten der Annäherung heutzutage durchs Netz gibt und dadurch durch Cybergrooming quasi vielleicht die Dimension noch größer geworden ist, dass es noch mehr Betroffene gibt? Gibt es überhaupt ganz klar Zahlen dazu oder ist das eine Dunkelziffer?
Sexualisierte Gewalt lebt ja quasi im Dunkeln und das, was wir sehen in den polizeilichen Kriminalstatistiken, ist das sogenannte Hellfeld, also die Menschen, die sich überwunden haben, den Mut gefunden haben, eine Strafanzeige zu erstatten. Und das ist ein Bruchteil der Geschichten, die tatsächlich stattfinden. Und ich glaube, dass es sehr viel häufiger stattfindet, als wir uns gemeinhin vorstellen wollen. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, das besonders in der Jugend und in der Pubertät eine große Rolle spielt, weil ich als jugendlicher Mensch mich ja in einer Entwicklungsphase befinde, wo ich mich ausprobiere, wo ich Grenzen auslote, wo ich meine eigenen Grenzen auslote, wo ich aber auch die Grenzen des Gegenübers auslote und wo ich dabei bin, mich zu finden. Und ich bin gerade in dieser Phase meines Lebens natürlich besonders verletzlich und eigentlich besonders darauf angewiesen, dass die Erwachsenen oder deutlich älteren Personen um mich herum achtsam mit mir umgehen und verantwortlich mit mir umgehen und das nicht ausnutzen. Und in dieser Phase, in der ich mich so ausprobiere, überschreite ich vielleicht meine eigenen Grenzen, vielleicht überschreite ich auch die Grenzen anderer Personen. Und ich würde mal sagen, dass was es immer noch gibt, ist, dass wir zu wenig Räume, das klingt immer so wahnsinnig pädagogisch, dass es zu wenig Orte gibt oder zu wenig Momente gibt, in denen ich mich irgendjemandem anvertrauen kann und sagen kann, oh, das war irgendwie, ich weiß auch nicht, so. Und ich weiß gar nicht, ob ich das wollte oder ich weiß gar nicht, ob mein Gegenüber das wollte. Und solange das so im Verborgenen passieren kann, hat die mächtigere Person natürlich immer den Vorteil und kann dann am Ende auch immer sagen, du wolltest das doch. Mhm. Und ich bleibe so ein bisschen zurück mit dem Gefühl von, wirklich? Aber irgendwie hat sich das am Ende gar nicht so angefühlt. Mhm. Und deswegen finde ich persönlich auch die Nein heißt Nein oder nur Ja heißt Ja-Debatte immer noch sehr kompliziert, weil ich
vielleicht hat man mal
genau
Ja
weiß.
Gesagt, vielleicht hat man so ein bisschen Ja gesagt, aber im Geschehen hat man sich gedacht, nee, vielleicht doch nicht, aber das dann nicht so deutlich ausgedrückt, ne? Das kann ja auch sein.
Ja, das ist einfach schwer. Also, das ist ja nicht, wir gehen ja nicht so einen Vertrag ein vorher. Das wäre so der juristische Gegenentwurf, ne? Wir hätten so einen Vertrag und dann kreuzen wir an, das ist okay, das ist nicht okay und das sind unsere Signale. Aber so funktioniert Zwischenmenschliches ja nicht besonders gut. Und ich glaube tatsächlich, dass es viel häufiger zu so massiven Grenzverletzungen oder gar sexualisierten Gewalthandlungen kommt, als wir uns vorstellen wollen. Mir berichten es viele Jugendliche durchaus und mir berichten es auch viele Erwachsene in der Rückschau auf ihre Jugend. Und um Ihre Frage jetzt tatsächlich endlich mal zu beantworten, Cybergrooming hat das Phänomen absolut befördert und beschleunigt und in der Quantität erhöht. Das ist eindeutig so. Denn mit dem Smartphone, wenn ich einmal diese mobile Nummer habe, wenn ich den WhatsApp-Kontakt habe, den Snapchat-Kontakt und so weiter und so fort, habe ich zu jeder Zeit den ungestörten und unbeobachteten Kontakt zu meinem Gegenüber. Und das mache ich mir natürlich zunutze.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, es geht um Machtgefälle. Also es ist ganz klar so, dass da jetzt viele denken immer direkt so an die körperlichen Übergriffe und so weiter. Aber es ist ja auch eine sehr krasse psychische Dynamik, die dann in so einer Beziehung mit Altersdifferenz und so zusammenhängt. Kann man auch beziffern, ab wann wird es eigentlich problematisch? Wie viele Jahre Differenz sind problematisch? Was für Beziehungsformen sind problematisch? Also vielleicht fragen sich das ja auch manche so nach dem Motto, vielleicht war jemand nur 4 oder 5 Jahre älter, aber im Rückblicken wirkt es trotzdem so, als ob man als junger Mensch das ja manchmal Monate schon wirklich ausschlaggebend, ne? Ob jemand älter ist
Absolut.
Oder nicht.
Absolut. Und auch, also wir tun auch immer so, als gäbe es zum Beispiel auch in der Jugend nicht Hierarchien und Macht. Auch da gibt es ja Machtgefälle und da gibt es quasi die Innenperson oder die, keine Ahnung, den Bully oder die Person, vor der alle Angst haben oder die alle anhimmeln und die sich das dann total zunutze macht. Also Sex ist dann gut, wenn er wirklich einvernehmlich und auf Augenhöhe stattfindet. Also wenn ich im besten Fall wirklich zu jeder Zeit mir voll bewusst ist, was hier gerade passiert. Ich selbst vielleicht, wenn ich anfange, mich auszuprobieren und so ein bisschen Schiss habe vor dem, was kommt da jetzt, mich trotzdem wohl genug fühle, sicher genug, dass mein Gegenüber, wenn ich sage, das ist aber unangenehm oder nee, das vielleicht lieber doch nicht, das auch ernst nimmt und hört. Also wenn das so ein gegenseitiger Aushandlungsprozess ist, der natürlich nicht juristisch, sondern eher zwischenmenschlich und vorsichtig und abtastend passiert, oder auch meinetwegen wild. Also ne, ich will gar nicht sagen, dass Sex immer nur vorsichtig und abtastend sein muss, aber er sollte auf jeden Fall auf Augenhöhe, und damit meine ich, dass beide wirklich sich bewusst sind, was da passiert. Und auch gerade, wenn ich was Neues ausprobiere, muss ich mir sicher sein, dass mein Gegenüber nicht ausnutzt, dass ich das noch nicht so gut weiß oder selber noch nicht so genau weiß, wie ich mich damit fühle, sondern dass mir mein Gegenüber die Zeit lässt und auch den Raum lässt, das zu spüren und zu schauen, wie das so ist. Mhm. Und in der Sekunde, in der das Bedürfnis der einen Person über das Bedürfnis der anderen Person gestellt wird, haben wir ein Problem. Weil ich dann nicht mehr sicher sein kann, ob ich mein Gegenüber noch mitnehme, ob die Person das noch genauso möchte, ob das irgendwie angenehm ist oder unangenehm ist. Und das bedeutet, dass wirklich im besten Fall, also im Idealfall, sind einfach beide sehr empathisch aufeinander eingestellt. Und selbst wenn ich das schön finde, mit mir noch nicht so sehr vertrauten Personen Sex zu haben, das ist auch okay, solange das einvernehmlich und auf Augenhöhe passiert und irgendwie die Spielregeln klar sind.
Was ist, wenn es nämlich passiert ist, genau, Frau von Weiler, wenn es passiert ist, dass es nicht auf Augenhöhe war? Was ist, wenn man Erlebnisse hat, eben, ich sag aus der, ich will gar nicht Kindheit sagen, aber aus der Jugend vielleicht, wenn man auch die ersten sexuellen Erfahrungen damit verbindet, dass man merkt, das war irgendwie rückblickend vielleicht auch merkt, das war problematisch, so wie wir es jetzt im Netz hatten mit diesem Song-Schnipsel von der Rapperin Iki Mel. Da haben viele mit alten Geschichten reagiert. Was kann ich machen, wenn ich merke, das hat mich jetzt nach vielen Jahren immer noch belastet, wenn ich darüber nachdenke? Also wie kann ich dem nachgehen?
Wenn Menschen merken, dass sie das noch belastet, dann hat das einen Grund. Und dann kann es durchaus sein, dass ich da eine Verletzung auf die Spur komme, einer Verletzung, die ich mir vielleicht auch selber gar nicht zugestehen wollte, eine Verletzung, die mir mein Umfeld auch gar nicht zugestehen wollte. Ne? Wir haben ja immer noch die Sprüche, ach so kurz ein Minirock, roter Lippenstift und auch noch 3 Bier getrunken oder 5 Wein. Ist doch klar, was die wollte. Und damit sage ich nicht nur, dass die Frau so ganz, das oder die weibliche Person so eigenartige Signale aussendet, sondern dass die männliche Person, so sind wir ja im Stereotyp dann unterwegs, sich offensichtlich auch überhaupt gar nicht unter Kontrolle haben kann. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also wenn ich das im Rückblick merke, dann möchte ich alle wirklich sehr einladen, das ernst zu nehmen und sich Unterstützung zu holen. Also vielleicht, man kann zum Beispiel anrufen, anonym beim Hilfetelefon Missbrauch und sagen, Mensch, das ist mir gerade in den Kopf gekommen, ich weiß gar nicht, können Sie mir eine Stelle geben, wo ich mich bei mir in der Nähe sortieren kann? Nehmen Sie das ernst und nehmen Sie auch alle Gefühle ernst, die damit einhergehen. Ne? Das ist vielleicht Zorn oder Schmerz oder Tränen oder eine Mischung aus allem und vielleicht auch Zorn auf die umstehenden Leute, wenn es zum Beispiel auf so einer Party, ne, wenn man betrunken auf einer Party war und wurde, wie das so schön heißt, abgeschleppt und man sich irgendwie sagt, wo waren eigentlich alle meine Freundinnen und Freunde, wieso hat da keiner auf mich aufgepasst, was war da eigentlich los? Und wir leben schon immer noch, finde ich, in so einer Gesellschaft, wo wir Schwierigkeiten haben, mit sowas umzugehen. Und wo dann das Umfeld sagt, ach ja, aber das war doch nicht so schlimm.
Und hey, oder nicht nur nicht so schlimm, ja, gelabelt als cool. Das ist das, was man im Netz ganz oft liest, dass viele denken, wenn sie irgendwie 15 sind und jemand ist wesentlich älter, oh, wie cool, ich habe es quasi geschafft. Ich bin jetzt irgendwie sexuell reif, ich werde gesehen. Mhm. Übrigens auch beispielsweise unter sehr jungen Männern, die sich dazu geäußert haben in Posts und sagen, da war ein älterer Mann, der sich an mich rangemacht hat. Also ich glaube, da ist, was die Sexualität angeht, vieles denkbar und möglich. Und und das ist so dieses Gefühl, man will irgendwie vielleicht dazugehören, man will erwachsen sein, man hat was Cooles erlebt. Es ist so komisch gelabelt, ne? Als hätte man irgendwie was geschafft und gemacht und hat sich auf was eingelassen, weil man eigentlich sich aufgewertet gefühlt hat in dem Moment.
Ja, das ist ein super Punkt, finde ich, den Sie da machen. Und da kommt der digitale Raum nochmal wirklich erschwerend und beschleunigend und verstärkend hinzu tatsächlich. Also es gibt eine ganz beeindruckende, allerdings nur auf Schwedisch verfasste Doktorarbeit genau zu diesen Themen. Und zwar also Mädchen und Jungen, die online oder Jugendliche, die online gegroomt worden sind und dann sich entweder online, also digital sexualisierte Handlungen an sich vollzogen haben oder sich auch mit der jeweiligen anderen erwachsenen Person dann getroffen haben. Und das Spannende an diesen Interviews war, dass die Jugendlichen, das waren viele tausend Interviews, also es ist wirklich eine repräsentative Untersuchung, die quasi sagen, ja, und ich war total selbstbestimmt und ich wollte das so und das war alles schick und schließlich habe ich dafür auch, keine Ahnung, coole Playstation oder einen neuen Pullover oder was auch immer bekommen. Also wir sprechen tatsächlich auch von der Form von Prostitution, wenn Sie so wollen.
Ja.
Und spannend wird es aber dann, wenn Sie zu den sexuellen Handlungen befragt werden. Und dann steigen die alle aus. Und man merkt ihnen die Traumatisierung an, man merkt ihnen die Überforderung an, man merkt ihnen an, dass sie das überhaupt noch nicht verarbeitet haben, dass sie nicht gut darüber sprechen können. Und ein Ergebnis, zu dem diese Doktorarbeit gekommen ist, ist nämlich, dass auch digitale sexualisierte Gewalt genauso stark traumatisierend wirkt auf die Betroffenen wie analog erlebte sexualisierte Gewalt.
Und also nur um zu übersetzen, das bedeutet, ob mich jetzt jemand angefasst hat oder ob wirklich körperliche Nähe und Sexualität stattgefunden hat oder ob ich zum Beispiel dazu gezwungen worden, oder nicht gezwungen, aber angeleitet worden bin, Nacktbilder von mir rauszuschicken oder so. Das kann von der Gefühlsebene am Ende das Gleiche auslösen.
Absolut.
Okay.
Absolut, weil ich würde sogar so weit gehen, und wir reden ja nicht nur von Nacktfotos, sondern ne, da werden ja richtig Regieanweisungen gegeben, was die jungen Menschen dann vor der Kamera machen sollen, sich zum Beispiel auch Gegenstände in den Körper einzuführen und so weiter und so fort. Und dann passiert sowas ganz Verrücktes in uns selber, aber auch im Außen, wenn Sie so wollen. Dadurch, dass da niemand mit uns im Zimmer ist, physisch, ja, haben die Betroffenen so das Gefühl, ich wollte das irgendwie doch, ich habe es ja selber gemacht. Und auch das Umfeld denkt so, aber du hättest doch einfach nur auf den Ausknopf drücken müssen, dann wäre doch alles gut gewesen. Und was alle darüber vergessen, ist diese besondere manipulative Macht, die dahinter steht. Und dass es eben nicht selbst generiert, so will ich es mal sagen. Also ne, wenn bei solchen Abbildungen, die dann entstehen oder solchen Filmen, die dann entstehen, sprechen wir von selbstgenerierten Abbildungen. Mhm. Und selbstgeneriert bedeutet schlicht, ich halte die Kamera auf mich und mache, was auch immer ich mache vor der Kamera. Es bedeutet aber nicht freiwillig. Mhm. Es bedeutet auch nicht, es war meine Idee. Es bedeutet, unter Umständen, jemand hat mich wahnsinnig klug manipuliert, etwas zu tun, für das ich mich sehr schäme. Und jetzt kommt der zweite Verstärker im digitalen Raum dazu. Und es ist ein Datum entstanden, nämlich ein Foto oder ein Film, mit dem mein Gegenüber mich jetzt unter Druck setzen kann. Und das nutzen die in aller Regel auch fröhlich aus.
Und dann wird noch mehr irgendwie gefordert. Mhm. Sie haben ja eben gesagt, man kann sich an Hilfetelefone wenden. Ich werde auch in den Shownotes auf jeden Fall einiges auflisten. Mhm. Wenn man sich auch jetzt Jahre später vielleicht damit dann meldet und ich weiß nicht, geht das dann in Richtung Traumatherapie, wenn man das jetzt wirklich ganz professionell verfolgen will? Wie läuft sowas dann ab?
Also wenn ich merke, ich gerate da an so eine Grenze, dann sind wir so geneigt, so zu tun, als müssten wir mit einem selber klarkommen. Und wir kommen aber nicht mit einem gut selber klar. Und ich würde immer empfehlen, erstmal mir so eine Beratung zu holen, in der ich mich so selber sortiere, um zu gucken, okay, ist das jetzt so ein Schmerz, weil ich jetzt gerade kapiere, was da passiert ist und ich betrauere das jetzt einmal und dann ist es gut? Oder habe ich es mit einer noch tiefer sitzenden Verletzung zu tun, die einer intensiveren Behandlung bedarf? Und ich kann mich einfach wirklich gut sortieren bei Beratungsstellen, bei so Fachstellen gegen sexualisierte Gewalt, bei auch Frauen helfen Frauen, Frauenhäuser. Es gibt auch Anlaufstellen für junge Männer oder Männer, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind und sich da auf den Weg machen. Und deswegen ist mein Tipp immer, das Hilfetelefon Missbrauch anzurufen. Das ist kostenlos, anonym, können Sie anrufen oder auch per E-Mail schreiben. Das hat die herrliche Adresse schreib-olli.de, das finde ich herrlich. Und da können Sie sich hinwenden und sich erstmal sortieren.
Meine damit man große gucken kann, Bitte, was man dann als nächsten Schritt macht, ob man das wirklich
ganz
noch mehr
genau.
therapeutisch aufarbeitet.
Genau. Mhm. Ja, und so wie ein bisschen wie, also es ist ein sehr hinkender Vergleich, aber doch wenn sie Zahnweh bekommen, dann haben sie ja auch nicht die Idee, dass sie das alleine lösen können. Also sie haben vielleicht die Idee, das geht irgendwann wieder weg und nach einer Woche merken sie, oh Mist, geht nicht weg und dann gehen sie eben zum Zahnarzt. Und wenn sie hier merken, das ist so ein Seelendrücken, das geht nicht weg, dann gehen sie bitte zum Hilfetelefon oder zu einer Beratungsstelle und sortieren sie sich erstmal. Und dann sehen sie ja, wie es weitergeht.
Das sind dann quasi diese Räume, die Sie am Anfang angesprochen haben, wo man ja vielleicht leider erst Jahre später dann dazu kommt, das zu äußern, was man eigentlich in der Gefühlsebene so, was einen so verwirrt hat. Das ist ja auch so ein Zustand der Verwirrung, genau. Absolut. Jetzt haben Sie ja eben auch dieses Beispiel, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, von dem Sänger Konstantin Wecker, der 63 Jahre alt war damals und dann einen Fan hatte, die war 15 beziehungsweise dann 16, als es dann in eine körperliche Beziehung ging, erwähnt. Und sie haben eben genau das geschildert, was mich auch in der Berichterstattung so berührt hat, dass diese junge Frau heute rückblickend sagt, dass sie immer noch nur unter Tränen und total, ja wirklich traumatisiert wirkt sie, ja, nur davon erzählen kann, was das für körperliche Begegnungen da waren mit diesem älteren Mann. Und dann frage ich mich ja doch, muss man das ernst nehmen und auch verstehen, dass solche Erfahrungen in der Jugend auch wirklich die eigene Sexualität langwierig prägen können? Vielleicht auch Blockaden in einem auslösen können, die man erstmal nicht versteht, aber dann rückblickend, vielleicht mit vielen Jahren rückblickend erst so ein bisschen ja erkennt und versteht, woher kommt das eigentlich?
Also eine solche Erfahrung verändert mein Leben unwiederbringlich. Wenn ich eine Gewalterfahrung mache, wenn ich eine Erfahrung mache der Überwältigung, der Idee, ich bin eigentlich als Gegenüber, ich sag's jetzt mal ein bisschen profan, nee, ich sag's nicht profan, ich bin als Gegenüber total egal, spielt überhaupt gar keine Rolle, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, dann prägt mich das natürlich und ich bin vielleicht nicht mehr so frei, auf Menschen zuzugehen. Ich bin nicht mehr so frei, überhaupt mir zu überlegen, was ich eigentlich möchte, wenn es um sexuelle Handlungen geht und Intimität mit anderen Personen. Ich bin unter Umständen gehemmt oder ich bin besonders enthemmt, weil ich das Gefühl habe, ich muss mir immer wieder aufs Neue beweisen, dass ich das total im Griff habe und dass ich voll die Checkerin bin oder. Natürlich prägen uns solche Momente und es kann absolut sein, dass Intimität etwas sehr Kompliziertes und Schmerzhaftes wird nach solchen Erlebnissen. Und deswegen ist es so wichtig, weil Intimität ist immer kompliziert, finde ich persönlich zumindest.
Also Intimität, das besprechen wir hier in einer Stunde lieber auch immer wieder. Es ist komplex, ne? Ja, und kompliziert.
Es ist ein komplexes Thema, genau. Und es ist im besten Fall gelingt Intimität, glaube ich, dann, wenn beide Seiten sehr offen und sehr gut und sehr klar, aber auch sehr mutig miteinander sind. Weil auch sich selbst mitzuteilen bedarf ja eines großen Mutes am Ende des Tages, muss ich mir sicher genug sein, dass das Gegenüber dann auch freundlich damit umgeht und sich nicht lustig macht oder. Also da gibt's so wahnsinnig viel auszuhandeln. Und wenn meine Erfahrung, eine meiner ersten intimen Erfahrungen oder vielleicht sogar die erste intime Erfahrung ist, man hat mich unter Drogen gesetzt oder unter Alkohol gesetzt oder man hat ausgenutzt, dass ich ein totaler Fan bin, oder dass ich sexuell unerfahren bin und dann mit mir gemacht, was man wollte, dann prägt mich das natürlich. Das ist doch klar.
Und wenn das jetzt Leute hören, denen das so gegangen ist, vielleicht, ich meine, Sie haben ja gesagt, es gibt diese Hilfsangebote, wo man sich sortieren kann und gleichzeitig auch, wenn man das wirklich angeht, kann man es schaffen, wieder Vertrauen aufzubauen, sich für neue Beziehungen zu öffnen, seine eigene Intimität, beziehungsweise, oder nicht nur die Intimität, sondern auch Beziehungsmodelle, dass man sich dafür, also sich komplett nochmal sortieren kann und nochmal neu aufstellen kann im Leben.
Ja, natürlich. Also wir sind ja mehr als nur das Ergebnis einer Lebenserfahrung oder vielleicht auch mehrere Lebenserfahrungen. Wir sind ja sehr komplexe Wesen auch. Und wir haben natürlich die Möglichkeit zu lernen und wir haben die Möglichkeit, uns selber nochmal anders kennenzulernen. Und wir haben die Möglichkeit dann vielleicht im Rahmen einer Beratung oder einer Therapie oder auch nur, indem ich mich meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber nochmal anders öffne, neue Beziehungserfahrungen zu machen. Und eine Lebenserfahrung sexualisierter Gewalt verändert das Leben unwiederbringlich, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass ich für immer ein total schmerzgepeintes, unglückliches Leben führen muss. Das ist überhaupt nicht so. Wir wissen gleichzeitig aber, dass uns die Bewältigung am besten dann gelingt, wenn unser soziales Umfeld uns auch unterstützt. Mhm. Und also je mehr Menschen ich habe, denen ich mich anvertrauen kann und die mich da auch, die mich sehen und die mich unterstützen und sagen, ja, das war aber auch wirklich was, wie ätzend und wie toll, dass du dich da rausgekämpft hast oder wie toll, dass du dich mir anvertraust. Und deswegen ist in so einer Sendung, finde ich, immer auch wieder wichtig, das, den Appell an alle umstehenden Menschen zu richten und zu sagen, wenn sich jemand anvertraut, dann seid bitte sehr dankbar für das Vertrauen und seid bitte sehr achtsam und auch sehr klar und stellt euch an die Seite dieser Person und wischt es nicht so weg und ah, ist schon lange her oder ach, hey, ihr wart halt ein bisschen betrunken, passiert schon mal oder so, sondern nehmen Sie das ernst. Und vielleicht räumen wir dann auch mal mit all unseren komischen Stereotypen auf. Das und wäre doch ganz besonders schön.
Total. Und Frau von Weiler, ich finde wichtig auch zu sagen, wenn man natürlich auch im Freundeskreis jemand Übergriffiges mitbekommt, muss man vielleicht auch, ich glaube, das ist fast noch der viel schwierigere Weg, da auch einen Weg finden zu sagen, das ist jetzt aber ein bisschen vielleicht eine große Altersdifferenz oder wie, was ist das denn hier oder was ist das denn für eine Art von Flirtversuch? Und vielleicht auch, das finde ich auch wichtig, dass wir diese Seite noch mit reinnehmen, quasi die Täterin-Täter-Seite, wenn da jetzt jemand zuhört und vielleicht auch merkt, den Gedanken schon mal gehabt zu haben, mit einer wesentlich jüngeren Person was anzufangen. Es gibt ja auch Stellen, wo sich solche Personen Hilfe holen können und Beratung holen können, wenn sie merken, dass sie da so auch ein gewisses Muster haben, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne?
Absolut, also wenn jetzt jemand zuhört und selber denkt, und vielen Dank für diese Frage, weil die vergessen wir so oft und die ist wahnsinnig wichtig. Wenn also jetzt jemand zuhört und denkt, oh, da habe ich vielleicht selber Grenzen überschritten. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann war die Person gar nicht so glücklich am Ende und wirkte eher bedrückt oder so. Aber ich habe mir das so ein bisschen schön geredet. Dann nehmen Sie das auch ernst und auch Sie können sich ans Hilfetelefon wenden. Die können Sie dann weiterleiten an andere Stellen. Wenn Sie Freundinnen oder Freunde haben, von denen Sie finden, dass die auch sehr übergriffig sind, dass die auch vielleicht viel jüngere Partnerin oder Partner herabwürdigen, dann machen Sie den Mund auf und sagen Sie was dazu, weil wir leben immer noch in so einem Zeitalter, wo es irgendwie auch cool ist, als älterer Mann oder durchaus auch als ältere Frau irgendwie einen jungen Partner oder eine junge Partnerin an der Seite zu haben. Und das ist nicht cool. Das ist in den seltensten Fällen wirklich einvernehmlich, also auf jeden Fall nicht bei 16 und 63 und auch schon nicht bei 16 und 36, ehrlich gesagt. Sagen Sie was dazu, hinterfragen Sie das und seien Sie freundlich mit der jüngeren Person auf jeden Fall und denken Sie nicht naserümpfend, was will die oder der denn hier eigentlich, gehört doch gar nicht dazu.
Mhm. Im Grunde merken wir, es ist eine Gesellschaftsaufgabe, wenn man dieses Thema angeht, das geht uns im Grunde auch, nur man muss es nicht selbst erfahren haben, sondern im Umfeld kennt man oft genug Fälle, genau, dass man sich so ein bisschen öffnet, darüber spricht, mehr hinguckt und versucht gemeinschaftlich das anzugehen. Ja.
Ja, und ich glaube wirklich mutig zu sein und zu sagen, finde ich komisch. Mehr muss ich ja gar nicht sagen. Erstmal, ne? Aber finde ich komisch. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Dann sieht die ältere Person, oh, das wird gesehen, das wird gar nicht gut geheißen und vielleicht denkt sie dann nochmal anders drüber nach.
Sagt die Psychologin Julia von Weiler. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Übergriffige Fotos, das verbinden wir im Dating-Kontext eigentlich ganz oft eher mit Männern. So ist es, ne? Ungefragte Dickpics. Plötzlich auf dem Handy ploppen die auf. Das hat nichts mit flirty Stimmung zu tun, vor allem nicht, wenn es komplett unaufgefordert kommt, klar. Und im aktuellen Liebestagebuch ist es aber anders. Eine Frau schickt Pierre ein Foto, das ihn wiederum sich sehr unwohl fühlen lässt. Warum ihn diese Nachricht so aus der Bahn geworfen hat und wieso Übergriffigkeit natürlich nicht nur von Männern ausgehen kann, das hören wir hier jetzt in Pierres Liebestagebuch.
Es war ganz klassisch. Wir haben über eine Dating-App gematcht und haben da geschrieben. Und für sich ging es auch ein bisschen schneller in die Richtung Sex. Nicht, dass wir Sexting betrieben haben, aber dass wir uns selber einfach über Sexleben, sexuelle Erfahrungen im Groben ausgetauscht haben. So vielleicht auch ein bisschen flirty miteinander waren. Klar, es ist eine Dating-App und das war auch schön und wir haben uns da drin auch gut unterhalten und es ging von ihrer Seite aus trotzdem auch immer relativ fix in eine sexuelle Richtung. Also, dass das doch schon so ein hauptbestimmtes Thema war. Ich habe von einer Dating-Story meinerseits geschrieben, erzählt, die auch einen sexuellen Part drin hatte, wo ich ihr von einem vorherigen Date erzählt habe. Und diesbezüglich war ich auch expliziter, hatte vorab gefragt und gesagt, welchen Detailgrad möchtest du da gerne hören? Und sie war da sehr offen und meinte so, erzähl mir ruhig alles. Ich habe natürlich so den Part drin ausgelassen, der jetzt diese Person zum Beispiel identifizieren lassen würde oder so, sondern aber einfach nur aus meiner Perspektive, aus meiner Seite das erzählte. Und ich bin auch ehrlich, die Story für sich war wirklich heiß. Also ich habe das sehr genossen, war wirklich ein schönes Date, was ich da hatte. Und wo ich fertig war mit dieser Story, passierte eine Zeit lang nichts und plötzlich hatte ich ein Foto bekommen, was zur einmaligen Ansicht war. Und ich war dann neugierig, machte so, okay, was wird das für ein Foto? Habe es geöffnet und was ich gesehen habe, war eine Hand mit Fingern und die Finger haben solche Schleimfäden gezogen. Auch bekannt als der Cervix-Schleim. Und ich war ehrlicherweise in der Sekunde nicht sicher, was ich fühlen soll, weil, okay, es ist ein Zeichen, dass es sie antört. Good for you, cool. Aber auf der anderen Seite hast du mir gerade ein Foto geschickt von etwas, was ich überhaupt nicht gefragt habe zu sehen. Das fühlte sich nicht gut an, bin ich ehrlich. Also selbst wenn ich jetzt gerade drüber rede, so dieser in diesem Moment zurückversetzt, muss ich sagen, das finde ich nicht cool. Von mir aus kannst du ja mich fragen, sagen, hey, das ist eine echt hotte Story. Kann ich dir eventuell zeigen, wie hot ich das finde? So, dass ich einen Indikator in die Richtung bekomme, wo vielleicht was hinkommt. I mean, mit Konsens alles gut. Aber das war so ein Moment, wo ich sage, nee, fand ich nicht gut. Und wir haben uns noch nie getroffen. Wir hatten nur durch Sprachnachrichten unsere Stimme gehört. Aber sorry, wenn ich eine Person so kurz kenne, ja, es war relativ viel Sex als Thema zwischen uns existent, so. Aber das ist eine andere Grenze, ob ich jetzt über Dinge einfach nur mal so ein bisschen schreibe und austausche oder ob ich dann anfange, explizitere Bilder zu schicken. Ja, es war noch kein Nacktfoto, aber es ist ja vergleichsweise mit, ich hole mir einen runter und mache dann ein Foto von meiner Hand voller Sperma und schicke ihr das. Und ich habe das Gefühl, das fänden auch viele Frauen überhaupt nicht in Ordnung, so ungefragt so ein Foto zu bekommen. Also, sorry, es ist übergriffig. Frag vorher, geh sicher, dass die Person sich damit wohlfühlt. Weil ich bin auch ehrlich, das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, das passt hier nicht so ganz. Ich war überfordert mit der Situation. Aber ich bin auch ein zweite Chance-Mensch. Also ich habe den Kontakt weitergehalten und wir sind dann aus einer anderen Thematik auseinandergegangen, was auch fein für mich dann war, weil ich so dachte, im Worst Case wäre das wirklich kein schönes Date geworden.
An dieser Stelle, ich merke, da gibt es super viel Redebedarf. Ja, und wenn es eben um dieses Thema Grenzüberschreitungen geht im sexuellen Kontext, hatten wir auch schon zu Graubereichen Sendungen eine Stunde Liebe vor einigen Jahren. Aber vielleicht wollen wir nochmal neue Geschichten zusammen besprechen. Wer dazu eine hat, sich gerne mitteilen möchte, vielleicht eben auch Grooming-Erfahrungen in der Jugend gemacht hat, die einen nochmal länger beschäftigt haben und wie ihr das vielleicht aufgearbeitet habt, wie ihr damit umgegangen seid. Wenn ihr das schildern mögt, dann meldet euch doch gerne liebe@deutschlandfunknova.de. So, oh, auf jeden Fall harte Sendung heute. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, freue mich aufs nächste Mal.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.